Hey, ich bin Frank von Plattensprung und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Plattensprung-Podcasts. Naja, wobei diese Folge doch eher ein Special ist. Denn eigentlich habe ich mich mit der Düsseldorfer Shoegaze-Band Attic Ocean im virtuellen Raum für ein Interview getroffen, um die Band in unserer Kolumne unter dem Radar vorzustellen. Als ich aber im Anschluss das Interview nochmals angehört hatte, bemerkte ich, dass das Gespräch mit dem Gitarristen Nils und dem Drummer Lukas so viel Tiefe hat, dass ich befürchtete, dass diese Tiefe beim Verschriftlichen verloren geht. Nun also ein Podcast. Und dazu noch ein ganz besonderer, denn ein UDR zum Hören gibt es nun wirklich nicht oft. Zu Beginn stellen sich Nils und Lukas vor, wobei die treuen Plattensprunglesenden bei Nils hellhörig werden dürften, hat er doch selber vor einiger Zeit für das damalige Album der Woche geschrieben. Und nun viel Spaß beim UDR-Podcast mit mir und Nils und Lukas von Attic Ocean. Okay, also erstmal herzlich willkommen. Würdet ihr euch einmal kurz vorstellen?
Wir sind jetzt gerade zwei Fünftel von Attic Ocean. Wir teilen das immer so ein bisschen bei Interviews auf. Das bringt auch immer nicht, wenn irgendwie fünf Leute in so einem Call drin sitzen und irgendwie jeder einen Satz sagen kann. Deswegen, wir sind zwei Fünftel. Ich bin der Nils. Ich spiele Gitarre bei Attic Ocean. Genau, ansonsten studiere ich in Düsseldorf noch Kunstgeschichte und Musikwissenschaften gerade zu Ende.
Ich bin Lukas, ich bin der Drummer bei Attic Ocean. Ich bin auch schon seit Anfang an dabei und ich arbeite auch hier in Düsseldorf. Ich habe auch mit Nils und mit Max zusammen studiert. Also genau, so ein bisschen aus dieser Uni-Connection ist das dann entstanden.
Genau.
Das
Ansonsten, die jetzt
heißt.
nicht da sind, ist noch der Philipp, der ist noch Bassist bei uns, unser anderer Gitarrist Max und Hanni ist unsere Sängerin.
Das heißt, du Lukas, du. Ich nenne es immer bei mir, gehst schon einer monetären Erwerbstätigkeit nach. Das heißt,
Ja, also ich
du. Ja.
habe auch mit Ach und Krach jetzt meinen Bachelor gemacht, deswegen.
Ja.
Genau.
Ja, ich bin beim Album der Woche mit Abstand der Älteste. Bin da vor 2 Jahren, wie gesagt, oder ja, fast 2 Jahren angefangen. Habe auch schon die 50 überschritten, bin eigentlich Lehrer. Habe mich aber halt in meinem Job so ein bisschen unterfordert gefühlt. Auf jeden Fall. Was so das Inhaltliche anbelangt. Und da kam irgendwie Album der Woche gerade recht. Ja, unter dem Radar, ich habe vorhin mal geguckt, ihr habt auf Spotify 5.300 Hörer monatlich. Ihr habt auf Insta knapp 2.150 Follower. Euer letztes Video, das war, glaube ich, zu Lies and See, 181.000 Aufrufe bei YouTube. Würdet ihr eigentlich sagen, ihr seid unter dem Radar? Oder würdet ihr sagen, ihr seid schon drüber?
Jetzt hast du einen guten Zeitpunkt erwischt, wo unsere Zahlen gerade gut sind. Wir hatten uns mal schon mal, ich hatte schon mal vor Ewigkeiten angefragt, als wir damals unsere erste Single oder unsere erste EP veröffentlicht haben, ob wir bei unter dem Radar irgendwie dabei sein können. Und jetzt haben wir unsere zweite EP rausgebracht, Retriever. Und genau jetzt haben wir zum allerersten, also nicht zum allerersten Mal, aber jetzt haben wir, merken wir gerade, dass so ein bisschen öffentliches Interesse da ist. Ist natürlich jetzt noch nicht die Zahlen, die sonst wer irgendwie auffährt, aber wir waren auch sehr, sehr überrascht mit dem Feedback, was wir jetzt bekommen haben von der zweiten EP. Die ist jetzt knapp 2 Monate raus, zweieinhalb, nee, 3 Monate. Im 11. Oktober ist sie rausgekommen. Ja, waren, wie gesagt, sehr überrascht. Gerade das, was du erzählt hast, das Lilies and Sea Musikvideo, was wir in Tokio haben drehen lassen, ist abgegangen. Ja, da sind wir selber ein bisschen überrascht.
Ich finde es auch total interessant mit den Zahlen. Aber ich meine, das ist ja immer so ein bisschen komischer Faktor. Also es ist natürlich total cool, dass man so einen Messwert hat, ne? Aber es ist ja irgendwie so, ich glaube, bei Musik immer so ein bisschen schwierig, das so zu übersetzen, worin das dann endet. Also natürlich sehen das, was weiß ich, Booker gerne oder Fans, wenn man sagt, so, jo, irgendwie kann man jetzt gerade, sieht man jetzt, ah, okay, das hat so und so viele Aufrufe und dann ist man Teil des Ganzen. Aber ja, ich glaube, es ist halt so ein Genre, was jetzt noch was ein bisschen spezieller ist als, was weiß ich, jetzt Pop oder so. Und ja, deswegen, genau, ist das jetzt so peu à peu, das alles.
Und ich glaube, was wir auch festgestellt haben, was die Zahlen so ein bisschen zeigen, ist, dass unsere Fanbase oder die Leute, die unsere Musik hören und gucken, auf der ganzen Welt verteilt sind. Also irgendwie so 181.000, was jetzt auch gerade war bei Lilies and Sea, ist ja eine unglaublich hohe Zahl. Also es ist eine Zahl, wo ich niemals hätte gedacht, dass wir die jemals erreichen. Wir haben ja schon einige Musikvideos vorher selbst gemacht und rausgebracht. Und die haben immer so zwischen 5 und dann 10.000 Klicks gehabt. Und das war schon ein Riesenerfolg für uns. Und das war auch so ein bisschen die Benchmark oder das, was wir mit dem Musikvideo machen wollten, dass wir so vielleicht die 10.000 Klicks knacken. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, oh, okay, jetzt haben wir die 10.000 geknackt und die 14.000, die 20.000. Und irgendwann ging es auf die 50.000 zu. Und in dem Moment habe ich dann irgendwie erst realisiert, wow, wir könnten ja 100.000 Klicks knacken. Und das ist eine Zahl, die niemals irgendwie, die wir uns hätten erträumen, glaube ich, können. Und wie gesagt, die Leute, die das gucken, sitzen halt auf der ganzen Welt. 181.000 klingt viel. Das wäre ja, wenn jeder, der das uns geguckt hat, irgendwie auf ein Konzert kommen würde, hätten wir Rock am Ring zweimal ausverkauft. Aber tatsächlich sitzen die meisten Leute, die unsere Musik hören, nicht in Deutschland, sondern viele oder der Hauptteil in den USA, viele in Japan, Taiwan
Taiwan.
ist dabei, Thailand, irgendwie ganz, ganz viel im asiatischen Bereich. Und dann kommt einmal Deutschland. Und wenn wir jetzt irgendwie eine Deutschland-Tour spielen würden, müssten wir schauen, dass wir die Läden auch nur halb voll kriegen. Und deswegen würde ich schon sagen, um deine Frage aufzugreifen, dass wir schon noch unterm Radar fliegen.
Habt ihr einen Grund oder habt ihr eine Erklärung dafür, warum ihr in den USA, in Japan, da wesentlich stärker wahrgenommen wird? Hat das mit dem Genre zu tun, dass so Dream Pop und
Ja.
jetzt, dass das hier nicht so ja, angenommen wird oder nicht auf dem Schirm ist?
Ich glaube schon, dass es viel am Genre einfach liegt, weil wir haben da jetzt auch nicht irgendwie so krass viel, also wir hatten da irgendwie überhaupt kein Werbebudget für oder wo wir jetzt gesagt haben, so da und da bringen wir das irgendwie unter, sondern wir machen, also das hat sich so krass verselbstständigt und dann halt also in so Foren über Reddit zum Beispiel ja auch irgendwie, wo wir das dann nicht mal irgendwie selber reinstellen, sondern wo es irgendwie so reinkommt. Und ich glaube, dass das dann halt einfach so, dass das so ein Effekt ist, irgendwer sieht das und teilt das offensichtlich und das dann halt aber irgendwie in so Crowds, wo wir dann irgendwie gar nicht mehr wissen, okay, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Berliner Freundeskreis oder so, sondern halt irgendwo in Tokio oder in den USA und so. Und ich glaube, dass da halt so eine gewisse Offenheit gegenüber der Musik einfach ist. Gegenüber, ja, halt einem Genre, was jetzt nicht so im Radio läuft oder so. Und ja, das ist total schön.
Habt ihr deswegen bewusst auch in Tokio gedreht? Oder war das eher zufällig, dass das irgendwie durch Freundschaften zustande kam oder?
Gute Frage. Also, es war schon also eine sehr bewusste Entscheidung. Ich bin bei uns in der Band viel für so Visuelles zuständig oder zumindest für die Musikvideos. Und ich hatte immer den Traum, irgendwie ein Musikvideo in Japan zu haben oder gerade in Tokio. Und ich finde, das passt einfach, die Musik passt sehr gut zu der Stadt. Es gibt diesen ganz bekannten Film Lost in Translation von Sofia Coppola, relativ bekannt. Und den Soundtrack damals hat Kevin Shields gemacht, das ist der Gitarrist von My Bloody Valentine, die so als die Shoegaze-Band gehandelt werden. Ich glaube, spätestens seit dem Zeitpunkt, seit dem Film, war so Shoegaze und Tokio und Japan halt einfach so verbunden, dass man es nicht mehr brechen kann. Und irgendwie passt unsere Musik einfach zu der Stimmung der Stadt, gerade bei Nacht. Und wir hatten dann das große Glück, dass ein Japaner aus Tokio, der einen Plattenladen in Tokio hat, auf uns zugekommen ist, Anfang 2024 und unsere Platte, also die Vinyl von unserer ersten EP, erwerben wollte und dann praktisch in seinem Laden verkaufen wollte. Und darüber ist dann einfach ein Kontakt nach Tokio entstanden. Und dann habe ich einfach mal nachgefragt, ob er zufällig Kontakte hat zu FilmemacherInnen. Und dann hat er mir auch super schnell eine Handvoll Referenzen geschickt von tollen FilmemacherInnen. Dann habe ich mich da irgendwie durchgeguckt und habe mich am Schluss für einen entschieden, wo das einfach so die Vision, die ich hatte für das Musikvideo, am besten gepasst hat. Habe dann irgendwie über ein halbes Jahr hinweg mit dem das entwickelt. Das heißt, ich habe hier in Düsseldorf, in Deutschland, die Idee entwickelt und ihm auf Englisch rübergeschickt. Habe dann gemerkt, dass er kein Englisch kann und kein Deutsch. Sodass das dann immer über diesen Typen vom Plattenladen lief und immer so ein Lost in Translation war. Das heißt, ich habe irgendwie eine Idee versucht, auf Englisch auszudrücken, was schon manchmal schwer genug ist, irgendwie Ideen in Worte zu fassen. Das wiederum wurde von Englisch nach Japanisch übersetzt, damit der Regisseur das sieht. Und er hat das dann wieder vom Japanisch zurück nach Englisch geschickt und so. Ja, dann nach viel Planung stand das Video und er hat es dann fertig gedreht oder er hat es dann gedreht, uns rübergeschickt. Dann gab es noch ein, zwei Schnittversionen und dann waren wir unglaublich happy.
Also war das dann auch quasi so das erste Video, wo ihr von den Ideen her beteiligt war, aber von der Umsetzung, also von der praktischen Umsetzung überhaupt nicht.
Genau, bisher alle anderen Musikvideos, wir haben irgendwie so fünf, sechs andere, habe ich eigentlich gemacht. Natürlich immer mit viel Hilfe von Freunden. Das heißt, ich habe da irgendwie das Glück, dass ich irgendwie ein, zwei Leute kenne, die mit einer Kamera umgehen können und auch irgendwie schneiden können. Aber ich war dann halt immer beim Dreh dabei und habe dann irgendwie sowohl vor als auch hinter der Kamera gestanden. Und es war super entspannt, dieses Video nur pl zu planen. Was auch unglaublich anstrengend war, gerade wegen dieser Sprachbarriere. Das heißt, ich habe dann sehr viel in Bildern und Videos mich ausgedrückt. Das heißt, ich habe Screenshots gemacht aus Filmen und Clips rausgeschnitten aus irgendwelchen Trailern und anderen Filmen und ihm rübergeschickt, weil dann muss er, also so Bilder überqueren ja alle so Sprachbarrieren. Aber genau, ab dem Moment war dann alles sozusagen in seiner Hand und er hat das dann unglaublich gut umgesetzt. Und ich glaube, dass das Musikvideo so gut ankommt, nicht nur, weil es Japan ist und weil es irgendwie in diesen Ländern gut ankommt, weil es auch einfach ein gutes Musikvideo ist, glaube ich, kommt es auch gut an. Und ich glaube, deswegen kommen die Leute noch ein zweites und drittes Mal zurück zu dem Musikvideo, um sich das anzugucken.
Schöne Story zum Video. Bleiben wir mal beim Visuellen. Wer ist denn bei euch für die Cover zuständig?
Das ist der Max, unser anderer Gitarrist.
Weil als ich das Cover zu Retriever sah, dann musste ich sofort an unseren alten Golf 2 denken. Ich weiß nicht,
Ja.
ob das ein Golf 2 ist, der da steht. Auf jeden Fall hat er genau die gleiche Farbe wie das erste Auto von meiner Frau und mir. Und das ganze Ambiente wirkte so. Wir haben noch ein Foto, was genauso aussieht, so ähnlich, wo ich dann vor diesem Golf 2 stehe. Das passte hervorragend dazu.
Ja, vielleicht wirst du die neue EP-Cover. Schick mal die Fotos rüber, dann die dritte EP ist mit dir dann vor deinem Golf.
Ja, ich suche das mal raus. Ja, aber das ist dann wirklich Anfang 90er, irgendwie 93 müsste das gewesen sein.
Kann aber auch passen von der Zeit. Ja, das
Genau.
war, also jetzt hast du die Backstory so ganz parat, also.
So ein bisschen. Das erste EP-Cover war nicht so wichtig, aber genau das zweite hatte Max sich überlegt, dass wir eher in diesen analogen Stil gehen wollen, visuell. Und hat dann alte Fotos von seinem Vater rausgesucht und hatte dann eins gefunden von seinem Dad vor dem Auto seines Dads, was irgendwie gerade einen Unfall hatte und abgeschleppt wurde. Das war irgendwie schon ein cooles Foto. War aber dann vielleicht noch nicht 100% genau das, was wir wollten. Und wir hatten das dann mit unserer Sängerin geteilt und die hat gesagt, ach, ich habe auch noch eine riesen Galerie von alten Bildern von meiner Mom. Genau, auf dem Foto zu sehen ist die Sängerin, ist die Mutter unserer Sängerin.
Okay.
Und genau, wir fanden das mal schön, weil heutzutage viele Bands irgendwie mit AI jetzt auch mittlerweile arbeiten und die Albumcover machen. Und ich finde, es passt zu unserer Musik und ich finde es ganz schön zu sagen, dass wir irgendwie so ganz authentisch irgendwie ohne künstliche Intelligenz da gearbeitet haben. Und irgendwie, damals wurde irgendwie dieser authentische Moment eingefangen von der Sängerin unserer Mutter. Wir machen irgendwie keine elektronische Musik oder sehr moderne Musik. Deswegen würde es irgendwie nicht in unsere Ästhetik passen, so sehr moderne Cover zu machen. Und das hat Max irgendwie ganz gut erkannt und hat das Cover perfekt ausgewählt dann.
Ja, du sagst keine moderne Musik. Also ich bin in eurem Genre nicht so richtig tief unterwegs, aber ich habe in einem Interview so ein bisschen was über eure musikalischen Vorbilder gelesen. Da sind ja dann schon welche dabei, die dann auch so Synthes benutzen. Das macht ihr ja nicht.
Ich würde es nicht ausschließen, dass das noch immer mal kommt.
Ja.
Aber wir sind schon sehr gitarrenorientiert, ja.
Ich habe auch so ein bisschen, wenn ich euren Instagram-Account da mir die Videos anschaue, gerade die live sind, habe ich immer das Gefühl, dass da so ein bisschen mehr so dieser Post-Punk durchkommt, der euch immer so ein bisschen mit angedichtet wird, den ich so in den Songs, so wenn ich jetzt das Stream so nicht raushöre, aber wenn ich das dann live sehe, das dann wesentlich stärker rauskommt. Spielt ihr bewusst live anders?
Irgendwie ist das so, glaube ich, so ein bisschen auch eine Geschichte von uns, wie wir so zueinander gefunden haben. Ich glaube, wir hören eigentlich alle sehr unterschiedliche Art von Musik und finden aber irgendwie immer zusammen durch zum Beispiel, also dieses Shoegaze und Dream Pop. Gerade so am Anfang war das vor allem, dass wir ein bisschen auch überlegt haben, welchen Stil wir haben. Und es gibt ja immer so ein bisschen so ein, wie sagt man das, so ein Zahn der Zeit. Und ich glaube, vor so 5 Jahren war das krass mit super vielen Post-Punk-Acts, die halt so ein Revival irgendwie mitgebracht haben, gerade so aus England,
Ja,
so
oder
wo
Mönche
jetzt halt
Doma
so,
oder so, ja.
genau, oder Fontaines DC oder Squid oder sowas, also super viele Bands, die irgendwie alle rübergespielt wurden. Und dann haben wir aber irgendwie so gemerkt, dass wir uns so ein bisschen ausbalancieren, wenn wir irgendwie zusammen Songs schreiben. Also dass irgendwie der eine vielleicht so ein bisschen mehr dieses Grobe mitbringt, also auch gerade so ein bisschen, was so Schlagzeug angeht, für mein Part, kann ich das irgendwie total sagen, dass es für mich immer, weil meine Sachen kommen auch eher so aus dem Sonic Youth-Bereich und so, irgendwie dann nach vorne gehen und dann kommen aber wieder so Elemente rein, die das Ganze so ein bisschen dreampoppiger machen. Und ja, ich glaube, das ist immer so ein bisschen das, wie so unser Sound entsteht. Und ich glaube, so live geht es eigentlich auch so ein bisschen darum, diese Energie dann zu übertragen. Ich würde auch sagen, dass wir immer so einen sehr, sehr rockigeren Sound immer mehr haben oder so einen postpunkigeren Sound. Vielleicht in so Songs, die vielleicht weniger Geschwindigkeit haben, wenn man die jetzt auf dem Album hört. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen Teil von unserem Live-Erlebnis, dass wir da ja, irgendwie auch Energie reinstecken und die dann auch so, also dass das auch so rüberkommen soll.
Ich glaube auch, dass unsere Live-Shows deutlich so roher sind, dass was Lukas meinte, irgendwie so mehr Energie noch haben, liegt auch daran, dass wir zum Beispiel nicht live mit Backing-Tracks arbeiten oder mit so einem Klick. Das ist ja, was Bands jetzt seit, keine Ahnung, 5 Jahren mindestens irgendwie machen, dass man auf dem Ohr auf der Bühne halt so einen Klick hat und ein Metronom hat und in diesem Metronom bleibt. Und wir haben das nicht, hat seine Vor- und Nachteile, aber ich glaube, ein Vorteil ist halt einfach, dass alles ein bisschen roher ist, dass man so ein bisschen mehr aus dem Moment herauskommt. Und wenn irgendwie der Abend einfach ein bisschen, keine Ahnung, mehr Energie hat, dann trommelt der Lukas auch ein bisschen schneller. Und dann wirkt das alles ein bisschen postpunkiger. Und so umgehen wir halt so ein bisschen, dass alle unsere Live-Shows gleich klingen, weil die immer mit den gleichen Backing-Tracks laufen und mit dem gleichen Klick-Tempo. Und so ist es irgendwie immer so eine Erfahrung und jeder Abend ein bisschen individuell und besonders.
Das heißt aber auch, wenn du, Lukas, einen Tag hast, wo du was rauslassen musst, dass das sein kann, dass es dann noch wieder
Dass noch
anders
länger
klingt.
bleibt.
Ja, das war gerade am Anfang irgendwie so das Ding, weil ich habe mit Attic Ocean auch überhaupt erst angefangen, Musik zu machen. Also wir haben alle erst so ein bisschen von, sagen wir mal, so 0 oder 20% angefangen, weil Nils und Max zum Beispiel das erste Mal Gitarre in einem Projekt gespielt haben. Und später sind ja Philipp und Hanni erst dazu gekommen. Und bei mir war es halt auch so, dass ich als Kind so ein bisschen gespielt habe, aber ich habe einfach irgendwann für mich, also ich habe einfach gar kein Schlagzeug mehr gespielt und habe dann erstmal gesagt, so, yo, ich habe Bock, das irgendwo sofort umzusetzen und war dann total dankbar dafür, dass ich das dann mit Attic Ocean dann machen konnte. Und gerade am Anfang musste ich das dann überhaupt erstmal lernen, so dynamisch dann überhaupt zu spielen, dann erstmal zu wissen, okay, wie höre ich mich an? Und dann war das halt total das Ding, dass ich dann viel zu laut gespielt habe und so und ja, dass das dann, glaube ich, so eine Steigerung war, weil dann Nils und Max dann wieder versucht haben, mehr da rauszuholen und so. Und ich glaube, da sind wir so ein bisschen aneinander gewachsen, auch einfach vom Sound her.
Gibt es da jemanden, der auf der Bühne dann auch mal bremst und sagt, oh, ich glaube, wir werden zu wild oder es kommt zu viel
Ja.
Energie?
Max guckt mich dann böse an.
Er hat einen ganz bestimmten Blick und der sagt dann mal alles.
Genau.
Aber es ist gut, dass er Max das macht. Also.
Ja.
Ja, einen braucht es, ne, der irgendwie
Ja, genau.
jedenfalls scheinbar die Kontrolle hat über alles.
Ja.
Du hast vorhin das Songwriting angesprochen. Lukas, wie läuft das bei euch ab? Seid ihr alle beteiligt? Kommt ihr mit Fragmenten ins Studio oder im Probenraum? Wie läuft das bei euch?
Ich finde das total faszinierend irgendwie bei uns, weil es ist immer, wenn ich andere MusikerInnen frage, ist es meistens so, dass sie nicht jammen. Also, dass die sich treffen und dann hat entweder einer so gesagt, jo, ich habe jetzt eine Idee und dann schon den Part für das und das und das geschrieben. Oder es machen so nur zwei Leute und ich finde das irgendwie bei uns total das Ding, dass wir von Anfang an irgendwie in den Raum reinkommen, dann fangen wir an zu jammen und daraus entstehen unsere Songideen. Und dann gibt es so eine Art Feintuning, habe ich immer das Gefühl. Ich weiß nicht, Nils, bei dir, so wie du das siehst, aber es ist immer, dass wir eigentlich immer von einem Part ausgehen und dann alle drumrum immer so ihre eigene, also für ihre eigenen Parts verantwortlich sind und so diesen Song zusammenbauen. Und ich würde so sagen, dass wir dann schon eine Trennung zwischen Instrumental und Gesang einfach haben, so eine ganz klare, weil Hani dann sozusagen, während wir dann am Jam sind, dann sich einen Text überlegt und dann auf das Fertige dann praktisch das schreibt, was sie halt dabei fühlt.
Habt ihr anderen viel Einfluss auf die Texte?
Ich würde sagen schon. Also so, es gibt so ein paar Passagen, wo wir so ein bisschen darüber reden, woran wir denken. Und ich glaube, Hani schafft es immer sehr gut, das damit einzubauen. Also so, also sind da manchmal nur Stichworte oder so Themes, die mit da reinspielen und bei den Backing-Vocals halt auch. Also ich finde das immer sehr cool, weil Hani immer bei diesen Studioaufnahmen, wenn wir die haben, ihr volles Potenzial halt irgendwie nutzt. Und dann wir also instrumental immer vorher viel unterwegs sind. Und bei Hani, finde ich, kommt das immer sehr krass im Studio zur Geltung, wenn sie dann verschiedene Harmonien baut, sich was für die Backing-Vocals überlegt, die ich immer einsinge. Das ist irgendwie total krass zu sehen dann, also wie das so voneinander profitiert im Endeffekt.
Das heißt, andersrum oder von einer anderen Sichtweise, von ihrer Sichtweise auch, ist sie dann auch schon eine, die sagt, ich würde gerne das so und so singen, dafür müsstet ihr aber das anders spielen, dass sie dann da auch Einfluss auf die Musiker, auf das musikalische Songwriting nimmt.
Da kann ich mich als Rhythmusgruppe nicht, kann ich nicht zu sagen.
Ja, selten. Also ich würde sagen, sie adaptiert ganz gut. Sie hat halt manchmal, dass sie sagt, hey, können wir den Teil kürzen? Also dass wir irgendwie einen Durchlauf weniger spielen, damit das von den Silben besser hingeht oder so. Aber ja, was Lukas sagte, normalerweise entstehen bei uns erst die Instrumentals, halt vor allem durch Jam. Davon lässt sich dann Hani ein bisschen treiben, in so eine Stimmung bringen und sie bringt das dann auf Papier und adaptiert dann eher, würde ich sagen.
Das hört sich ja schon sehr harmonisch an. Ihr habt, glaube ich, im Foods-Magazin steht eine Aussage, eine andere Besetzung ist nicht denkbar für euch. Ist das so eine innige Freundschaft und so eine innige auch musikalische oder private Beziehung, dass ihr wirklich sagt, das ist so eine Band, die so gewachsen ist, die kann es gar nicht anders geben als in dieser Kombination?
Ja, also ich würde sagen, dass das schon immer ein essentieller Part ist, weil ich das auch bei vielen Bands irgendwie sehe, dass die sich bei sowas zerstreiten. Und ich glaube, das ist auch zum Teil normal, aber ich glaube, bei uns ist es eigentlich immer so das Ding gewesen, dass so diese persönlichen Beziehungen immer schon an die erste Stelle gehören, weil so für mich, ich könnte das gar nicht mit Leuten irgendwie so kreativ werden, wenn da irgendwas dazwischen steht, womit ich nicht so ganz klarkomme. Und deswegen würde ich schon sagen, dass das, glaube ich, also jetzt, was auch die Besetzung angeht, immer in einem absoluten Einverständnis mit anderen passiert, so, also dass man ja daran, also dass man gemeinsam Entscheidungen trifft und ja.
Und es muss ja, glaube ich, dann auch keiner, wenn wirklich durch Jam alle beteiligt sind, irgendwie die Befürchtung haben, wie es vielleicht bei anderen Bands ist, dass das Ego irgendwie zurückstehen muss, ne? Weil es ja letztendlich alles sehr organisch, harmonisch wächst bei euch.
Ich glaube, da haben wir irgendwie ganz gute Warnsignale. Wer wir das ja auch irgendwie aus anderen Bands kennen oder so, wo dann irgendwie, ne, das ist ja auch ein bisschen so bei Kunst und bei Musik vor allem, dass es ja viel auch Egos anzieht, das muss man natürlich auch irgendwie so aussprechen. Und ich glaube, da haben wir eigentlich echt Glück gehabt, so, weil ich habe das Gefühl, da muss jetzt niemand wirklich zurückstecken von wegen so, nee, den Part kann ich nicht machen oder irgendwie, hey, man kommt ins Studio, ey, ich habe mir was überlegt und dann wird das in Grund und Boden gestampft oder so, das ist wirklich bei uns noch nie passiert. Sondern es ist irgendwie so ein sehr wertschätzender Umgang miteinander, einfach was so diesen kreativen Prozess angeht. Und ich meine, da haben wir auch echt Glück gehabt von der Besetzung her, dass das, weil es ja natürlich auch Bands gibt, wo ständig durchgetauscht wird oder so, dass das bei uns einfach, ja, stabil ist. So.
Ich glaube,
Wie
es kommt auch
jetzt?
so ein bisschen, was Lukas sagt, mit unserem Genre. Ich glaube, im Shoegaze ist irgendwie kein Platz für Egos, einfach weil die Musik sehr uniform daherkommt. Das heißt, man versucht ja wirklich so, wir nennen es mal so Wände of Sound, also Wall of Sounds zu machen, also wirklich so Mauern des Sounds irgendwie zu kreieren. Und dann kann da niemand irgendwie lauter sein als der andere, sondern man muss da gemeinsam geschlossen irgendwie auftreten. Und deswegen, ja, Shoegaze, Dream Pop ist kein Platz für Egos.
Ja, da passt ja auch so ein 2,5 Minuten Solo nicht rein, ne?
Nee,
Letztendlich.
vor allem,
Egal mit welchem.
wir
Wir
haben, glaube
haben.
ich, einen Song, wo Max so eine Art Solo spielt und ansonsten gar nicht drin.
Warum gibt es eigentlich noch kein Album?
ja, gute Frage. Ich glaube, auf der einen Seite hat banale Gründe, würde ich sagen. Ich glaube, wir hätten alle Lust drauf. Aber Album bedeutet Commitment. Bedeutet, dass man sich jetzt mal wirklich ein Jahr hinsetzt und nichts anderes macht, als Songs zu schreiben. Und in dem Jahr dann auch nichts groß anderes machen kann. Bedeutet, dass man halt sehr viel Geld dafür aufwenden muss. Und wir erreichen jetzt, glaube ich, gerade so nach 5 Jahren Atic Ocean den Punkt, wo wir nicht mehr alles aus eigener Tasche zahlen müssen, was bisher der Fall war. Das heißt, alle Musikvideos, alle Aufnahmen, wir haben bisher noch keinen Cent Förderung bekommen. So. Und Album ist dann halt einfach kostenspielig. Ich kann es mir vorstellen. Ich glaube aber auch, dass heutzutage ein bisschen sinnvoller ist, lieber eine EP pro Jahr irgendwie rauszubringen, statt ein Album in 2 Jahren. So, und dann pro EP kann man halt Shows spielen, kann man Musikvideos bringen und so. Und das macht auch ein bisschen mehr Spaß, finde ich, eher so ein bisschen up-to-date zu bleiben. Ich weiß nicht, machst du Musik, Frank?
Ich habe hier eine Gitarre und daddel ein bisschen vor mich hin,
Okay.
ja.
Ich kenne das halt so, ich glaube, das kennen auch viele andere Musiker. Das ist immer zu dem Zeitpunkt, wo etwas rauskommt und das für die Welt ganz neu ist, ist es für uns schon alter Tee. So. Also ich weiß nicht, Lilies in Sea haben wir vor 2 Jahren oder sowas geschrieben im Proberaum. Und ich liebe den Song immer noch zum Glück, aber ich weiß, bei anderen Bands, die können irgendwann sowas nicht mehr hören beim Release schon, weil es kommt für die Welt neu raus und man kann sehr wenig hören. Und das ist ganz schön bei einer EP, glaube ich, dass man halt lieber nie so lange auf diesen Songs sitzt. Und ich glaube, beim Album ist das das Problem. So den Song, den du als erstes für ein Album geschrieben hast, bis das Album rauskommt, sind 2 Jahre vergangen. Noch länger, 3 Jahre oder so etwas.
Ich finde es auch das perfekte Mittelding, weil ich kenne, also es gibt ja, ne, wirst du ja auch irgendwie kennen, super viel im Pop-Bereich einfach nur noch Artists, die nur noch Singles rausbringen. Und das kann ich aus einer finanziellen Sicht, kann ich das total verstehen. Und ich glaube aber, dass es einfach so kurzlebig ist, dass es nicht funktioniert, sondern dann versucht man damit irgendwie ein Release zu pushen. Man bringt da TikToks und Reels raus und so, ne, die Leute können da alle nichts für und das macht auch irgendwie gefühlt niemand gerne. Aber ich habe das Gefühl, dass bei einer EP, dass das so wirklich das Mittelmaß ist, von wegen, ey, das ist gerade die Momentaufnahme, die Nils meint. Also das heißt, es ist nicht so, man braucht nicht so ewig dafür, um das zu produzieren. Und trotzdem kann man voll und ganz so dahinter stehen. Und das ist immer noch so ein Leidenschaftsprojekt. Und das finde ich, ist bei Singles halt schwierig, weil, ne, dieser Trend zu, wir machen diese 2-Minuten-Singles, die dann irgendwie so und so oft mehr gestreamt werden können oder so einfach dieses Content, Content, Content produzieren, so, das spielt
Am
bei uns
besten
halt
noch so
überhaupt keine.
produziert, dass sie als Reel hinterlegt werden können, damit
Absolut,
nachher wieder
absolut.
entfernt
Ne?
wird.
Wie gesagt, da gibt es ja Arte-Dokus drüber und so, die echt super sind und so. Und das sehen wir auch bei uns, also an Leuten, das ist ja bei dieser NNDW-Schiene ist das ja total viel, wo da einfach, wo gefühlt so eine Idee dahinter steckt und du wirklich nur diese eine Emotion dahinter hast, aber nicht alles, was da reinspielt, wenn man zu fünft halt einen Song schreibt. Und das finde ich, ist halt immer total wichtig, weil ich möchte, wie gesagt, wenn das Leute feiern und so, ich möchte das gar nicht kleinreden oder so, aber ich glaube irgendwie diesen Prozess, so sein eigenes kreatives Schaffen nochmal durch 4 andere Köpfe durchzujagen und zu gucken, was können die an Senf noch dazugeben, ist halt schwieriger, als wenn ich sage, ich release irgendwas unter meinem, also so dumm es klingt, aber viele Artists nennen sich ja irgendwie nur noch nach ihrem Vor- oder Nachnamen. So, ne, und produziere das selber. Das hat auch absolut seine Vorteile. Man muss sich nicht mit einer Band abstimmen, so, ne, man, also Abstimmung mit einer Band für eine Tour ist auch super, super anstrengend und teuer und zeitaufwendig, ne. Aber ich glaube, so sich die Zeit dafür zu nehmen, war es für uns halt immer wert. Und deswegen, ja.
Spricht das für euch auch gegen Album, nämlich die Zeit, die anschließend investiert werden muss, dass eine Tour verlangt wird, dass das Promo verlangt wird, dass ihr sagt, nee, das wollen wir gar nicht, weil das irgendwie A, für euch schon kalter Kaffee ist, das Album, aber B, anschließend auch so viel, ja, so viel hinterherzieht, dass ihr sagt, das ist vielleicht auch einfach zu viel.
Ja, man muss auch noch sagen, wir sind ja alle nicht BerufsmusikerInnen. Also was, ne, wir studieren alle oder machen irgendwie Nebenarbeiten nebenbei und jetzt zu sagen, wir machen Alben und spielen Touren hoch und runter, kann man vielleicht eher mal angehen, wenn man sagt, man könnte von der Musik leben. Ja. Ich finde das Konzept von Alben cool. Ich bin da, ich glaube, wir alle total mit aufgewachsen und ich streue mich da immer noch irgendwie gegen, alles in Playlisten zu hören und höre eigentlich alles. So gut es geht, irgendwie im Streaming-Bereich, trotzdem im Album, weil ich das Konzept mag, irgendwie und diese Geschlossenheit. Deswegen würde das nicht ausschließen, aber jetzt gerade ist es einfach, macht Spaß, lieber regelmäßig ein Release zu feiern und nicht zu lange auf dem Zeug zu sitzen.
Frage ist auch immer, was macht ein Album mit einer Band, ne? Also welche Erwartungen setzt man sich als Band, jeder Einzelne? Und was ist, wenn das nicht erfüllt wird durchs Album, ne? Also wie du ja sagst, da steckt eine Menge Geld hinter, das muss finanziert werden. Was passiert, wenn da nichts kommt, ne? Und deswegen, ja, du sagst gerade, hat einen banalen Grund, finde ich gar nicht. Ich finde das ein sehr, sehr durchdachter und ein sehr wichtiger Grund, da aus dieser persönlichen Sicht kein Album zu machen. Attic Ocean. Attic, weiß ich, ist, glaube ich, irgendwie so ein Wort für Dachboden, für Speicher. In der Kombination mit Ozean, ja, bin ich noch nicht so drauf gekommen, was dahinter steckt.
Also, wenn man es googelt, kommt man, glaube ich, auf 10.000 Airbnb-Einträge mit irgendwelchen Ferienhäusern am Ozean. die da irgendwie angezeigt werden. Also, wenn man jetzt nicht mit Band irgendwie dahinter sucht.
Ich glaube, also es hat gar nicht so die eine Bedeutung. Ich glaube, das ist bei uns in der Musik wichtig, dass wir so Abstraktion haben und den Leuten Platz geben, innerhalb dieser Abstraktion zu träumen. Ich meine auch einen Dream Pop. Und wir wollen immer nicht 100% eindeutig sein. Ich glaube, dass Attic Ocean, der Name dahingehend auch gut gewählt ist, weil das, was du sagst, irgendwie man verbindet was mit Attic und mit Ocean. Vielleicht findet man auf dem Dachboden irgendwelche alten Erinnerungen, irgendwelche alten Bildern aus den frühen 90ern vom Polo. Und entweder der Ocean kann für die Freiheit stehen oder was auch immer, für die Farbe Blau. Und ich glaube, dass dann man einfach so ein bisschen was zusammen, also jeder was zusammenfindet für sich. Und wir sind halt nicht die Arctic Monkeys, wo man genau weiß, okay, das sind die, man kann sich was drunter vorstellen, so was auch mal arktische Affen sind, aber es ist bewusst nicht ganz, ganz konkret gewählt. Und das ist auch in unserer Musik, glaube ich, ganz gut, dass die Leute einfach so ein bisschen Platz haben, da zu träumen.
Und es hört sich, also das englische Wort Attic hört sich ja, wenn man Englisch vielleicht gar nicht so gut kann, gar nicht wie ein Nomen an, sondern eher wie so ein Adjektiv, als ob das nur noch Beschreibung dieses Ozeans ist. Ne, kann man sich eine Menge hineindenken, genau. Ja, schade, dass Hanni nicht da war, weil da hätte ich nämlich eine Frage. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie dadurch geschuldet ist, dass ich am Wochenende so viel Philipp Bohr gehört habe. Aber in manchen Songs dann habe ich einfach gedacht, ey, das könnte auch, sie könnte auch den Part von Pia Lund bei Philipp Bohr in The Voodoo Club übernehmen. Also da finde ich schon sehr, sehr große Ähnlichkeiten in der Stimme. Aber dann hätte sie wahrscheinlich eher was zu sagen können. Oder habt ihr diesen Vergleich schon mal gehört oder findet ihr, der hinkt völlig?
Ich habe den
Kann
noch
ich gar
nicht
nicht zu sagen.
gehört. Ich kann auch gar nicht sagen. Aber es ist lustig, auch das, ich weiß ja, Jakob, der ist ja noch bei Plattensprung dabei.
Nee, der hat letztes Jahr aufgehört.
Okay. Habe fast gedacht, ich folge dir noch auf Instagram und nicht mehr so viel von ihm da gesehen. Ich weiß, als wir damals unsere erste Doppelsingle rausgebracht haben, August Glass, hatte der mir damals geschrieben und hatte mir eben gesagt, boah, hier klingt der Weg mega wie Mew. So eine dänische Band, ich glaube dänisch. Habe ich vorher nicht gekannt, liebe ich seitdem. Aber es haben wir häufiger, dass Leute auf uns zukommen und sagen, ihr klingt wie Wolf Alice oder Cranberries. Und das sind zumindest beides Acts, die ich kenne, aber häufig auch Acts, von denen ich noch nie gehört habe. Aber es ist auch, glaube ich, wieder das, was ich gerade sagte, dass wir einfach so ein bisschen den Platz machen, dass Leute selber sich Gedanken machen. Und ich glaube, dass wir das halt, das, was Popmusik viel macht, ganz klar zu sein, ganz klar in den Strukturen zu sein, ganz klar in der Aussage zu sein, den Leuten keinen Platz irgendwie dazu bieten, was man auch irgendwie heutzutage viel in so Filmen sieht, dass irgendwie der Film sich ganz eindeutig erklärt und man am Schluss genau weiß, was passiert ist. Das finde ich mal ein bisschen langweilig. Und ich mag halt auch Filme und Musik, die nicht eindeutig sind und offen sind.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Teil des Genres. Also ich meine, wir haben jetzt ja nicht so eine Szene. Also es gibt so vier, fünf Bands, mit denen wir auch alle ganz gut und befreundet sind und so. Aber ich meine, wenn man jetzt bei Hardcore-Punk guckt oder bei generell Punk oder so, da sind halt einfach viele Leute und ne, die suchen ja nach Zeug. Da hört man dann bei dem einen Konzert die Vorband und ist so, ja, nice, und die gebe ich mir dann auch noch. Und so ein bisschen ist das bei uns halt schwieriger, weil die Leute jetzt nicht auf uns kommen, weil sie jetzt irgendwie Shoegaze in Deutschland suchen oder so, sondern weil es immer mit so einer Assoziation mit was anderem halt irgendwie ist. Und das ist total spannend zu sehen, wie Nils halt schon meinte, weil das ist so krass verschieden und das merkt man auch immer, wenn wir uns irgendwie zu fünft auf eine Playlist einigen wollen irgendwie, dann kann ich mit Nils relaten oder mit Philipp und sind so, ja, geil, dass du den Song da reingepackt hast, aber Hani und Max oder so packen dann einen ganz anderen da rein, den man selber noch nicht kannte und dann aber total geil fand, aber es ist so eine riesen Range und ich finde, das ist auch irgendwie so ein bisschen, ja, bei uns so ein Zeichen, wie Nils schon meinte, dass es so eine Vielschichtigkeit auch hat.
Eben noch eine Frage zur EP Red Reaver. Das sind ja zwei Möglichkeiten. Entweder ist es der Hund oder ist es ein Bauteil für eine Oberleitung bei Bussen.
Es gibt noch eine dritte Möglichkeit und das ist die
Echt? Die habe ich
richtige.
gar nicht gefunden. Es gibt noch eine dritte.
genau. Max, also unser anderer Gitarrist, kam drauf. Der ist Germanist vom Hause aus, also studiert und der befasst sich gerne mit Sprache. Und der hatte das in so einem Dictionary gefunden. Und Retriever ist praktisch auch jemand, der etwas zurückholt, also etwas retrieved. Und
Okay.
gerade von irgendwelchen Orten, wo etwas verloren gegangen ist oder irgendwie verschollen gegangen ist und die Person holt es dann zurück. Daher kommt es, wir haben es so ein bisschen, ich glaube, wir haben es in ein, zwei Posts oder in so einem Post haben wir es irgendwie gepackt, so richtig mit dem Dictionary-Eintrag und ich glaube, Ist es auch unser Merch gelandet? Genau, auf der Platte ist es drauf, stimmt. Genau, auf der Platte ist es auch hinten drauf nochmal mit dem Dictionary-Eintrag praktisch copy and pasted. Aber ja, den Golden Retriever hatten wir auch schon häufiger.
Wie gesagt, ich hatte das Oberleitung oder das Bauteil für eine Oberleitung bei
Ja.
irgendwie bei Stadtbahnen oder so. Und okay, aber die dritte Möglichkeit, das wurde mir gar nicht angezeigt. Bewusst ausgewählt, zurückholen, Young Again beispielsweise, würde ja vielleicht auch ein Stück weit dazu passen, ne?
Ich glaube, dass wir eine Band sind, die so ein bisschen mit Nostalgie spielt. Ich glaube, dass Nostalgie was sehr Schönes, aber auch was sehr Gefährliches sein kann. Und ich hoffe, dass wir auf der nicht gefährlichen Seite sind, dass wir schöne Assoziationen und sowas haben. Und genau, Young Again, das ist auch so ein bisschen, ich glaube, das kommt gar nicht im Song vor, also
Genau.
im Songtext, aber es ist auch da einfach so eine Assoziation, dass wir das irgendwie geschrieben haben, dann einfach vom Gefühl her der Titel gepasst hat, mit dieser Gitarrenmelodie und so. Das hat für mich immer sowas von nochmal jung sein, irgendwie, und ja.
Also das Video dazu hört ja auch, das Lied hört ja vor Ende des Videos auf. Also
Ja.
fadet nicht so aus oder so oder ein Grund. Ist das eher
Genau,
so
also.
wirklich, ich möchte nochmal jung sein, weil ich glaube, ich meine, das Wort Remember kommt drin vor, dass so Erinnerungen sind und die dann irgendwie enden, oder ist das einfach nur.
Ja, also mir wird ab und zu vorgeworfen, dass Lilies in C, das Musikvideo und Young Again zu ähnlich sind. Weil man in beiden Malen gibt es irgendwie zwei Mädels, die irgendwie rumlaufen. Und ja, und ich verstehe das voll. Habe das aber am Anfang gar nicht irgendwie gerafft, weil das für mich ganz unterschiedliche Videos sind. Klar ist das irgendwie oberflächlich ähnlich, aber ich wollte mit beiden das ganz Unterschiedliches ausdrücken. Bei Young Again kann ich halt sagen, dass so ein bisschen die Backstory, wenn man das so will, wenn man irgendwie das Musikvideo erklären will, halt wirklich darum geht, dass es so ein bisschen mit dem Gefühl einhergeht, wo man irgendwann im Leben steht, dass man sagt, wie hast du es eben genannt, monetäre Lohnarbeit
Ja.
machen muss. Dass man einfach irgendwann diesen Zeitpunkt hat, wo man merkt, ui, jetzt wird es ernst, jetzt muss ich Steuern zahlen, jetzt habe ich einen Job, ich muss mich um Versicherungen kümmern, ich muss eine Familie vielleicht sogar gründen und versorgen. Und in dem Video geht es halt um zwei, oder zumindest für mich geht es um zwei junge Frauen, die halt genau an diesem Punkt stehen in ihrem Leben und sich aber dafür entscheiden, nicht den Weg einzuschlagen, sondern so ein bisschen so Eskapismus betreiben, davon wegrennen. Ob das jetzt am Schluss erfolgreich ist oder nicht und ob die am Schluss dann doch zurückkommen ins Elternhaus, ist so ein bisschen offen, deswegen endet das Video auch so. Aber es ist wirklich dieses Gefühl, das ganze Video soll an einem Tag spielen oder einen Tag und einer Nacht bis zum Morgengrauen wieder, ja, oder bis zur Morgenröte. Einfach jetzt mal wegrennen, nicht drüber nachzudenken und dieses Young Again, also nochmal jung sein, bevor man alt wird.
Ja, und je älter man wird, das ist dann auch interessant, kommt dieses Wort Young Again eine ganz andere Bedeutung, ne?
Ja.
Wenn der Abstand noch größer wird. Ja. Also mein Young Again ist gerade meine Kolumne, die ich bei Plattensprung ins Leben gerufen habe. Die heißt dann Cave Peractorum, ist lateinisch für Vorsicht, Nostalgie. Da, wo ich dann immer auf Musikstücke zurückblicke oder Platten zurückblicke, die dann bei meinem Jungsein eine Rolle gespielt haben. Also man muss aufpassen, dass es nicht zu nostalgisch wird.
Ja.
Das stimmt.
Wie ist
Ja.
das für dich mit Nostalgie? Ist das was du gerne irgendwie da zurückkehrst zu den Platten, oder wie ist das für dich?
Ich verbinde das immer mit Ereignissen aus meinem Leben. Also ich habe jetzt, das letzte war, glaube ich, 125 Jahre die Toten Hosen auf dem Kreuzzug ins Glück. Und ich erzähle das, es ist eher so anekdotenhaft. Also nicht so, dass ich da sitze, auch was war das schön damals, und sondern versucht dann so anhand von Anekdoten für mich aufzuzeigen, warum ist dieses Album mir wichtig.
Ja.
Und da gibt es dann in zwei Richtungen, warum ist es mir heute noch wichtig, oder wo war der Punkt, wo ich dieses Album verloren habe, oder es hat mich verloren, also dass ich es gar nicht mehr höre.
Okay. Ja, spannend. Ich finde, dass Nostalgie allgemein so was super Individuelles ist. Also niemand hat die gleiche Nostalgie wie der Nebenbürger oder Nebenbürgerin so, sondern es ist ja immer super abhängig. Und deswegen finde ich auch mal so persönliche Sachen, ob die jetzt irgendwie relatable, also irgendwie sind oder nicht, irgendwie trotzdem interessant und ja, spannend, cool.
Meine Frau und ich sind jetzt 32 Jahre zusammen. Auch da geht Nostalgie persönlich in eine komplett andere Richtung. Also da gibt es vielleicht Schnittpunkte, wo man, wenn man zurückdenkt, aber selbst da ist es super individuell, wie du sagst, ne?
Ja, ich habe gestern viel alte, also Musik gehört, die ich irgendwie mit vor 10 Jahren gehört habe, irgendwie, als ich gerade so aus meinen Teenagerjahren rauskam und mit meiner Freundin zusammen. Und ich glaube, sie hat es nicht so verstanden, warum ich es gefeiert habe. Und ich konnte dann so ein bisschen für einen kurzen Moment so diese Position einer außenstehenden Person einnehmen, die das zum ersten Mal von außen hört, die Musik. Hab da gemerkt, ich glaube, wenn ich diese Nostalgie nicht hätte, würde ich es auch nicht mehr heutzutage so gerne hören. Aber für mich ist immer noch tolle Musik und es macht immer noch ganz viel in meinem Gehirn. Und was du sagst, ich habe auch irgendwie zu jedem Album, was ich damals viel gehört habe, irgendwie eine Geschichte zu erzählen.
Aber schön, wie du die Kurve gekriegt hast. Also fand ich, eine Kurve kriegen, wie du sagst, ich habe alte und dann hast du aufgehört, Musik von vor 10 Jahren. Ob du das Wort alte Musik gar nicht sagen wolltest.
Also im Verhältnis.
Ich finde das auch immer total spannend, weil so, da hat man ja immer so zwei Perspektiven drauf, einmal so ein bisschen von außen und bei dem, was wir jetzt irgendwie machen. Weil so im Endeffekt, wenn wir das jemandem erklären müssen, sage ich immer, das ist so, das ist, also dieses Genre Shoegaze kam so aus den 90ern. Und da war ja von uns noch niemand mit einem Bewusstsein auf der Welt, also um diese Musik oder diese Anfänge davon erlebt zu haben. Und das ist ja auch so eine Musikrichtung, die so ein bisschen von Grunge überfahren wurde. Und da, also, ne, wo dann einfach so Parallelitäten waren, dass es dann irgendwie gar keine Zeit dafür gab, wo das wirklich kommerziell erfolgreich war und es ja sowieso irgendwie nur so 4, 5 Bands gab. Und andererseits hat es zum Beispiel Grunge es ja total geschafft, super viele Sachen zu influenzen. Da gab es eine Bewegung, die hat daran angedockt mit, was weiß ich, Green Day und ne, so ein bisschen so gitarrenlastigere Musik einfach, die so für viele Leute einfach krass was bedeutet hat. Und das finde ich immer so lustig oder so interessant, dass es halt bei dem Genre gar nicht so ist. Also es gab vorher gab's so, ne, gab's auch so Sachen, die so ein bisschen mehr in diese Ambient-Sachen reingegangen sind, die vielleicht mit Noise viel mehr rumexperimentiert haben. Und es ist auch immer so, dass es eine Ecke dafür gab, aber ne, das ist halt nicht so irgendwo reingedrungen. Und das finde ich irgendwie aus dem Aspekt immer interessant. Und ne, wo du das ja auch meintest, so, ne, das ist ja schnell irgend so eine Ebene von Nostalgie wird, die schwierig ist. Das finde ich, merkt man in Düsseldorf viel, weil du immer so ein bisschen diesen Blick nach hinten hast. Also es gibt immer so du merkst, es gibt so eine gewisse Verschlossenheit, die auch nicht böse gemeint ist oder so, aber es gibt immer so dieses, alles, was damals in den 80ern zum Beispiel in Düsseldorf passiert ist, war alles gut. Und dann gibt es immer sowas, dieses, ja, aber konzentrier dich doch da mal, also setz dich doch mal auseinander mit dem, mit Bands, die aktuell hier stattfinden und dann machen viele zu. Und das finde ich immer dann ein bisschen blöd. Und da merkst du einfach, wie man irgendwie so an so Grenzen kommt oder so. Und das ist immer total schade, weil ich finde, eigentlich, wenn man sich mit Musik auseinandersetzt, aus meinem Verständnis her hat das immer mit einer Offenheit gegenüber Neuem zu tun. Und du merkst Leuten total an, und das ist ja oft so, ne, bei uns so ein bisschen da, wo wir uns alterstechnisch befinden, wenn die Leute so ab Ende 20 gesagt haben, okay, das war's, ich höre jetzt ab jetzt nur noch diese Musik. Und dann irgendwann dicht machen und nicht mehr offen für Neues sind. Und die Leute werden so schnell alt, weil sie dann sagen, nee, früher war alles besser. Und ich glaube, das ist irgendwie ganz cool, dass wir irgendwie so in der Band uns immer mit neuen Einflüssen beschäftigen. So, also Philipp und ich kommen zum Beispiel viel mehr aus dem Jazz, weil wir beide Dads haben, die beide viel mehr Jazz machen. Und so Nils hat auch eine Offenheit gegenüber vielleicht zum Beispiel klassischer Musik oder viel mehr aus diesem Emo-Bereich oder so. Und das ist, glaube ich, immer ein ganz gute, also um Nostalgie so ein Gegengewicht zu geben, wodurch es irgendwie wieder total gut ist, dass man beides fühlt. Also auf der einen Seite Nostalgie und auf der anderen Seite so eine Offenheit für Neues.
Genau, und das ist das Schöne beim ADW. Ich habe den, oder jetzt Plattensprung, ich habe in den letzten 2 Jahren so viel neue Musik kennengelernt. Und ich sage mal bewusst auch von jungen Bands. Ja, auch ich sitze zu Hause, lege mir meine Schallplatten auf, die ich in den 80ern, Anfang der 90er gehört habe. Aber es kommen dann jetzt auch Schallplatten rein von Bands, die es erst seit 1, 2 Jahren gibt. So, und das hätte ich, glaube ich, ohne Plattensprung nicht gemacht. Dann wäre ich auch in meinem Tunnel, in meinem Blickfeld und hätte dann immer das Gleiche gehört. Vielleicht mal irgendwie, ich lese viel Fanzines mal irgendwie nochmal auf was aufmerksam
Ja,
geworden.
ja.
So, das hätte ich aber auch ohne Plattensprung nicht gemacht.
Ja, das ist ja irgendwie total absurd, wenn du dir so überlegst. Bei uns ist es jetzt, also wo ich das immer merke, ist, wenn Sachen bei TikTok trenden. Also wenn Leute, die jünger sind als wir, dann bei Konzerten sind, dann fragen wir uns, okay, da muss ja irgendwas bei TikTok gelaufen sein mit denen, warum die auf einmal da sind. Weil das ist eigentlich so eine Generation, klar, die sind auch durch Corona geprägt und so, aber Diese haben das, die sind, also die gehen nicht natürlicherweise auf Konzerte und sind dann auf einmal da. Und ich meine, das ist ja mit jedem neuen Medium einfach noch viel mehr, ne? Also die einen sind dann, informieren sich nur über Magazine und sind dann nicht bei Facebook, die anderen nur noch über Facebook in so Gruppen, aber nicht bei Instagram, die anderen dann bei Instagram, aber nicht mehr bei TikTok und so, ne? Und das kann man ja irgendwie so weitergehen. Und das finde ich total interessant.
Ich finde interessant, vielleicht ist es so ein bisschen, ich frage mich manchmal, also Shoegaze ist ein Genre, was Lukas eben sagte, was dann irgendwann überfahren worden ist von anderen Genres und dann eigentlich so ein bisschen tot geglaubt war. Und da gab es in den 10er oder 0er, 10er Jahren gab es dann so drei, vier Bands, die noch irgendwie einigermaßen erfolgreich Shoegaze-Musik gemacht haben, wie Ringo Death Star, Dive, Ur, dann hört schon fast auf so. Und das jetzt aber in den letzten, ich würde sagen, 3 Jahren total nach vorne gegangen ist. Und das ist, glaube ich, nicht nur so eine individuelle Wahrnehmung, die ich habe, weil ich in den letzten 3 Jahren in der Shoegaze-Band war. Ich habe das vor ein paar Tagen gesehen, dass irgendwie Statistiken rausgekommen sind, dass vom November 2022 auf November 2023 die Shoegaze-Streaming-Zahlen 50% hochgegangen sind in einem Jahr. Jetzt muss man ein bisschen überlegen, warum ist jetzt, kommt Shoegaze zurück? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe irgendwie so Theorien. Es gibt irgendwie Sachen, dass irgendwie Leute heutzutage irgendwie in so viel, keine Ahnung, in der Welt irgendwie vor Fragen gestellt werden. Es gibt irgendwie Krieg und Armut und manchmal möchte man einfach so ein bisschen abschalten und so ein bisschen träumen. Aber ich weiß nicht, ob ich mich damit so ein bisschen zufrieden geben möchte, weil es auch so ein bisschen was apart, also ein bisschen Apartes hat, dass man einfach sagt, ich gebe mich dem jetzt geschlagen und klinke mich aus der Welt aus und träume nur. Und ich glaube, dass es eigentlich nicht eine gute Sache wäre, aber könnte man irgendwie mal drüber nachdenken, warum Shoegaze wieder populär geworden ist.
Also ich sehe das bei dem Jahrgang unserer Tochter und ich sehe das auch bei meinen, gerade bei unseren oder bei meinen SchülerInnen, die emotionalisieren sehr stark in beide Richtungen, in den Zurückziehen, aber auch was Aggressivität anbelangt. Und wenn du deren Musik hörst, ist das immer irgendwas Träumerisches. Das ist jetzt nicht unbedingt Dream Pop, aber es ist irgendwas, wo sie sich verlieren können, wo sie von ihrer Emotionalität vielleicht auch so ein bisschen Ruhe kriegen, so ein bisschen runterkommen können. Also mag vielleicht auch irgendwie ein Grund sein, dass das vielleicht so ein
Ja.
bisschen nach oben kommt, ne? Oder
Ja,
ein
genau.
bisschen offensichtlicher wird. Was kommt 2025 schon bewusst auf euch zu? Was ist in Planung? Gibt es aber auch irgendwas, wo ihr sagt, ah, wäre schön, wenn das auch passieren würde?
Ja, ich glaube, ich habe es, glaube ich, ganz zu Beginn des Interviews gesagt, wir sind jetzt irgendwie in so einer super tollen Situation zum ersten Mal, wo wir nicht alles aus eigener Tasche zahlen müssen, wo es plötzlich mal ein bisschen Geld gibt, mal ins Studio gehen zu können, wo wir in einer Situation sind, dass plötzlich Leute auf uns aufmerksam geworden sind auf der ganzen Welt. Und ich weiß nicht, was wir jetzt gerade die aktuelle Abonnentenzahl bei YouTube ist, aber ich glaube, wir haben jetzt die 5.000 geknackt, kann das sein? Irgendwie so. Und wenn wir jedes Video, was wir jetzt rausbringen, sehen automatisch 5.000 Menschen, zumindest irgendwie in deren Abo. Und jetzt ist eigentlich ein Moment, glaube ich, wo wir ein bisschen darauf aufbauen sollten müssen. Wir sind noch nicht ganz durch mit dem Retriever-Zyklus. Wie gesagt, für uns schon alter Kaffee irgendwie, aber erst seit 3 Monaten raus. Und es werden noch zwei Musikvideos kommen. Eins habe ich noch nie verraten in der Öffentlichkeit, aber eins wird gerade in Paris gedreht, weil es auch, glaube ich, eine Stadt ist, ähnlich wie Tokio, die so ein bisschen zum Träumen einlädt und auch so ein internationales Standing hat. Ich glaube, jeder kennt Paris so. Und eins werden wir noch hier irgendwie drehen, wieder mehr mit uns im Fokus. Und dann werden wir, glaube ich, hoffentlich Songs schreiben und die aufnehmen und Shows spielen. Ja, wir träumen davon, dass wir vielleicht mal so einen Weekender schaffen oder eine Mini-Tour. Also, dass wir mal sagen, hey, wir fahren mal Freitag, Samstag, Sonntag in den Norden und spielen dann irgendwie mal Hamburg und Berlin oder Leipzig und Berlin im Osten oder was auch immer. Das wäre, glaube ich, der Traum. Das ist bisher einfach schwierig gewesen. Aber das ist das, was ich ein bisschen hoffe. Neue Songs schreiben oder erstmal das alte abhandeln, Retriever. Dann neue Songs schreiben, aufnehmen und Shows spielen. Ja. Ich weiß nicht, bei dir, Lukas, hast du
Nö,
noch
voll, kann ich
Gedanken?
mich anschließen. Also ich glaube, was im Moment noch so ein bisschen das Ding ist, also wo man das einfach sieht, wenn man Bands aus Irland, wenn man Bands aus Niederlanden, die wir irgendwie kennen, sieht, die vielleicht sogar noch so, ne, wenn man nach so Reichweitengedönse irgendwie geht, dass die jetzt halt irgendwie vielleicht den ersten Label-Signing irgendwie hatten oder irgendwie so, ne, dass die jetzt bei einer Booking-Agentur sind, die jetzt für die ganz geile Sachen irgendwie sucht. Da habe ich immer ein bisschen das Gefühl, so, okay, woran liegt es bei uns? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das damit synergiert, dass sich bei uns irgendwie so ein bisschen ne, dass das so ein Genre ist, wo die Leute sich vielleicht noch nicht so ganz dran trauen. Also wo man jetzt so sagt, oh, wir können jetzt einschätzen, wenn die jetzt da und da spielen, wenn wir die jetzt unter Vertrag nehmen, dann wird das schon, sondern man ist da vielleicht immer noch ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, so in Deutschland traut man sich einfach wenig. Und ja, das wäre schon aber schon eine Sache, die ich mir wünschen würde. Ne? Also ich glaube, dass, ja, dass man da einfach, dass sich Kooperationen mit irgendwie coolen Labels oder irgendwie sowas findet, die einfach auf Augenhöhe mit uns kommunizieren und Bock haben, mit uns was zu machen und auf offene Ohren stoßen, so für uns, ja, irgendwie nice Scheiß zu machen.
Wir können, ich sage das einfach mal so, also wenn ihr Bock dazu habt und das Video, was da jetzt gerade in Paris produziert, gedreht wird, das können wir gerne als Veröffentlichung ja aufs Plattensprung bringen. Und dann haben wir das auf der Homepage, dann kommt es, glaube ich, auf Facebook und auf Insta bei uns drauf. Also da, das würde ich einfach mal, wenn ihr da Bock habt, dann meldet ihr euch,
Ja,
dann
voll
machen wir
gerne.
das.
Habe ich
Ja.
auch schon drüber nachgedacht, euch da mal irgendwie anzuhauen. Ich vergesse noch immer. Aber genau, ich kann mal, wenn das, also wir haben jetzt gerade noch einen letzten Call mit der Regisseurin und dann fängt ihr ab Februar an zu drehen und dann dauert das ja mal, hat immer so einen Rattenschwanz mit irgendwie mit Schneiden und so. In dem Fall wird das noch ein bisschen aufwendiger, weil wir alles richtig analog filmen, also wirklich mit Film und das muss dann entwickelt werden erst noch und dann digitalisiert werden, geschnitten werden. Also vor März wird das nichts, aber so Richtung März haben wir das Video dann hoffentlich in den Händen. Und das wäre dann super, dass man irgendwie mal sagt, hey, ich weiß nicht, wie ihr es immer nennt, aber es gibt da immer genauso Premiere bei euch oder so.
Genau, Videopremiere ist das, ja. Dann meldet euch, dann packen wir das drauf. Und du hast vorhin von Retriever-Zyklus gesprochen. Heißt das, dass du oder dass ihr als Band sagt, so, wir warten jetzt, bis das so, was weiß ich, eine Zeit lang sich gesetzt hat, das Album, bis einige das gehört haben, bevor was Neues kommt? Oder wie hast du dieses Wort Zyklus gemeint?
Ja, ich glaube, dass wir jetzt ja gerade so ein bisschen, dass wir jetzt gerade ja Musik haben, die für die Leute neu ist. Und ich finde schon, dass Zyklus vielleicht gar nicht so unpassend ist, war jetzt einfach nur reingeworfen. Aber ich finde, dass unsere erste EP sich dann doch sehr von der zweiten unterscheidet. Vielleicht nimmt man das halt als Musiker der Band ein bisschen krasser wahr. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das Feedback in die Richtung geht, dass irgendwie Heavy Blue and After, also unsere erste EP, eine bestimmte Stimmung hat und vielleicht noch nicht ganz so verfeinert war an vielen Stellen, auch im Producing. Das heißt jetzt, dass Retriever sich da schon sehr unterscheidet. Wir versuchen das auch ein bisschen durchzuziehen, dass wir zum Beispiel sagen, zum Beispiel die, also so ein bisschen banaler, aber dass wir zum Beispiel die Farbschemen mal ändern. Das halt zum Beispiel Heavy Blue war natürlich sehr blau. Das heißt, die Vinyl, also wirklich das Material selbst, war halt auch so marmoriertes Blau. Und jetzt wollen wir halt mehr mit Retriever in diese Retro Nostalgie-Ecke gehen. Das heißt, wir haben jetzt für die Vinyl, die jetzt hoffentlich auch die Woche ankommt oder nächste Woche, haben wir eher so ein knalliges Orange genommen und versuchen da schon so ein bisschen immer, dass das seinen Platz hat. So, also das eine war Heavy Blue, jetzt ist Retriever und dann machen wir uns so ein bisschen frei von dem und schauen mal, was die dritte EP dann bringt.
Das ist ja schön. Das heißt, die Retriever kommt als Vinyl raus. War das bewusst, dass die nicht mit die Vinyl mit Veröffentlichung rauskommt, oder hat das einfach Produktionsgründe?
Ja, genau.
Wir
Wir
hätten
haben.
jetzt den Release auch noch so in Januar verschieben können oder in Februar, aber wir konnten das genaue Datum eh nicht ansagen. Und für uns war das so ein bisschen, wir haben die letztes Jahr im April aufgenommen und dann waren wir irgendwie wirklich auf heißen Kohlen und waren die ganze Zeit so, boah, also die waren auch total cool und wir waren dann aber so im August, September, waren wir irgendwie durch und dann waren wir jetzt so, boah, wollen wir jetzt wirklich noch 4 Monate damit warten und waren dann so, nee, also wir waren alle irgendwie heiß darauf, die so der Öffentlichkeit zu präsentieren und so. Und wir haben im Oktober auch eine Release-Show hier in Düsseldorf gespielt, die echt sehr, sehr, sehr gut besucht war. Also komplett volles Haus irgendwie. Und ja, das hat sich für uns einfach richtig angefühlt und dann nicht so von diesen äußeren Einflüssen so ein bisschen steuern zu lassen, wo man dann sagt, so, jo, man bringt es raus. Und dann kann man auch die Platte sofort vorbestellen. Also ich meine, im Endeffekt machen wir das ja alles noch DIY-mäßig und ja, den Charakter atmet das dann natürlich auch irgendwie von vorne bis hinten.
Ich glaube, den Fehler, also was heißt Fehler, wir haben es bei der ersten EP so gemacht, dass wir gesagt haben, wir koppeln das aneinander, also den digitalen Release mit dem Vinyl-Release. Und dann hat sich das nach hinten total gezogen, weil dann bei dem Presswerk, wo wir das pressen lassen haben, die Testpresse in die Knie gegangen ist und erstmal repariert worden musste und irgendwelche Ersatzteile und Riemen bestellt werden mussten. Und dann hat das irgendwie alles Monate länger gedauert, als irgendwie erwartet. Und wir haben gesagt, hey, wir wollen jetzt Retriever in dem Moment raus haben. Jetzt gerade fühlt es sich gut an. Es war, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Und jetzt haben wir aber wieder was zu feiern. Das ist auch was Schönes, dass wir sagen, hey, Retriever ist jetzt seit 3 Monaten digital raus und jetzt kommt es auch analog auf Vinyl und CD hoffentlich auch bald.
Ja, vielleicht auch der Vorteil, dass schon ganz viele die EP gehört haben und sagen, so, jetzt weiß ich, jetzt lohnt sich's, auf Vinyl zu holen, ne? Wenn man es dann ganz positiv irgendwie für sich sehen möchte. Wie ist das so mit Konzerten? Spielt ihr viel? Und wenn, in welchem Umkreis?
Also wir haben irgendwie total geile Erlebnisse schon gehabt, so was Konzerte einfach anging, also auch so über irgendwelche Möglichkeiten, die sich über Konzerte ergeben haben, die wir dann gespielt haben, also super viel in NRW halt, in Düsseldorf irgendwie super, super schöne Gigs gespielt, dann zum Beispiel in meiner Heimatstadt in Lippstadt haben wir gespielt, da haben wir so ein kleines Festival, was wir dann organisieren und so Konzertreihen und da haben wir dann gespielt, dann hat sich da wieder ein Kontakt ergeben, dann haben wir in der Nähe von Höxter gespielt und wir haben dann irgendwie in Amsterdam gespielt und in Duisburg auf dem Festival und so. Also es ist wirklich so richtig coole Erlebnisse, wo man das irgendwie sagt, wo man, ja, was, wie sich das so ergeben hat. Und letztes Jahr dann halt echt viel in Düsseldorf, weil wir dann gemerkt haben, wir sind da so ein bisschen vorgestoßen. Also auch bei Leuten, die dann halt irgendwie mit organisieren. Also hier im Zack, bei so Nachwuchsfestivals und sowas haben wir dann mitgespielt. Also total geil. Ja, und ich meine, so dieses Jahr, wir haben viel angeschrieben und haben so halbe Sachen so ein bisschen stehen. Also immer noch so ein bisschen unkonkret, aber wir spielen im November bei einem ganz, ganz tollen Festival in Siegen, beim Beautiful Noise Festival und genau, sind jetzt so ein bisschen am Gucken, dass wir, also sind so in Abstimmung, ob wir nicht auch, ja, wie Nils meinte, halt so Weekender hinbekommen. Kumpel, der auch Veranstaltungen organisiert, hatte auch mal so wegen Berlin und Prag und Paris und sowas alles geguckt, also das ist schon so eine Hausnummer, wo man irgendwie sagt, so, ja, das wäre natürlich total geil. Genau, aber ich bin da immer super zuversichtlich, dass da irgendwie auch Sachen auf uns zukommen. Also es ist jetzt gar nicht so, dass wir dann da immer super viel, ja, wie sagt man das? Also ich meine, viele Bands sind ja einfach damit beschäftigt, einfach nur die ganze Zeit halt Mails zu schreiben an Locations und die werden ja auch davon überzogen. Und ja, irgendwie sind wir damit gesegnet, sagen wir es mal so, dass irgendwie über Instagram Anfragen an uns kommen und so. Und das ist wirklich richtig toll. Also ja.
Ja, dann hast du gerade meine Frage beantwortet, die ich stellen wollte. Das ist schon mal, danke ich dir. Macht das einen Unter oder habt ihr einen Unterschied bemerkt, als ihr in Amsterdam gespielt habt und wenn ihr in Deutschland spielt? Ist das irgendwie.
Genau, einmal Amsterdam gespielt. Ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist, aber ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in der Stadt und bei den Leuten. Der Veranstalter war auch super, super, super lieb. Wir haben auch nette Veranstalter in Düsseldorf, in Deutschland kennengelernt. Aber wir hatten das vorhin schon mal, dass einfach manch, also dass unser Genre in anderen Ländern besser ankommt als in Deutschland. Amsterdam oder die Niederlande gehören definitiv dazu, die, glaube ich, häufig, was Musik und andere Sachen angeht, irgendwie dann doch ein bisschen vor Deutschland manchmal sind, was Kultur angeht. Da gibt es auch irgendwelche Statistiken, dass irgendwie pro Kopf doppelt so viel Geld in den Niederlanden für Kultur ausgegeben wird als in Deutschland. Und ja, ich glaube, dass unser Genre dann in Japan, in den USA und in den Niederlanden besser ankommt als in Deutschland. Als dann die erste EP auf Vinyl rauskam und online bei Bandcamp verkauft worden ist, haben wir halt auch gesehen, wie viele Platten nach Deutschland gegangen sind und wie viele in den Rest der Welt. Und es war, ich weiß nicht, wie genau die Zahl war, aber wir waren überrascht, wie viel dann nicht nach Deutschland gegangen ist, sondern viele nach Italien, in die Niederlanden. Wir haben was nach China geschickt. Wir haben 5 Platten in Japan stehen, in dem Plattenladen da. Also wir sind da in Amsterdam mit sehr, sehr offenen Armen aufgenommen worden, haben zum ersten Mal international gespielt und hatten einen vollen Laden. Was natürlich nicht an uns lag, sondern an der guten Arbeit des Bookers, der da die Promotion auch gemacht hat, der da so ein kleines Format etabliert hat und natürlich auch an anderen Bands, die da gespielt haben und Fans gezogen haben. Aber ich glaube, wir haben mit einer holländischen Band da gespielt, die aus Rotterdam kam. Der Rest war britische Bands, ne? Oder nee, britisch und schwedisch.
Ja, die Sun Machine aus Irland und Sweet
Genau.
Rilla kam aus Stockholm, ja.
Und die Leute sind trotzdem dahin gekommen nach Amsterdam. Und das hast du in Deutschland, glaube ich, nicht. Also wenn man irgendwie
Wenig.
Shows bucht, wenn wir jetzt in einer fremden Stadt spielen, dann müssen wir immer gucken, dass wir einen lokalen Support haben oder einen lokalen Hauptact, damit die Leute kommen, weil die Leute irgendwie nicht einfach auf gut Glück mal sich Konzerte angucken irgendwie. Und bei unserem Format war das anders. Also wir hatten da ein volles Haus und sind super empfangen genommen worden. Und ich weiß, wir hatten dann immer den Zeitpunkt, dass wir gehen mussten, mehr oder weniger, weil wir noch am gleichen Abend zurück nach Deutschland fahren mussten und das irgendwie schon spät alles wurde. Wir sind fast nicht mehr weggekommen. Also ich weiß, ich wollte noch ganz kurz irgendwas aus dem Backstage holen und musste auf dem Rückweg unserem kleinen Sprinter noch 5 Fotos machen und Sticker verteilen und Unterschriften leisten. Und das war, glaube ich, ein Erlebnis, was ich so ganz, ganz selten in Deutschland hatte.
Ja, schön. Gibt es eine Community? wo ihr sagt, wo ihr mit anderen Bands vernetzt seid? Ist das eher regional, national oder international?
Ich glaube, es gibt beides.
Also.
Ja, ich glaube, Lukas, du kannst so viel zu sagen.
Ja, also ich glaube, wir pflegen das halt auch wirklich so. Ich meine, also wie ich das vorhin schon meinte, so diese Shoegaze-Szene gibt es nicht so richtig. Also es gibt in Wuppertal noch eine Band und in Köln so eineinhalb, ne, die so ein bisschen in die Richtung gehen, mit denen wir auch super connected sind. Das sind alles mega, mega Leute, ne? Das ist nicht wie bei Rock oder so, dass du da irgendwelche Arschlöcher auch dazwischen hast, wo man ist so, boah, Gott, also finde ich schon mal unangenehm, mit denen zu hängen, sondern das sind echt alles sehr sweete Leute, auch zum Teil sehr introvertiert, aber irgendwie super, super nett. Und genau, irgendwie haben wir so eine ganz gute NRW-Connection irgendwie nach Köln zum Beispiel. Nils kommt auch selber zum Beispiel aus Köln, kennt da einfach auch irgendwie viel. Genau, und einfach so über die Auftritte, die wir gespielt haben, irgendwelche Leute, ich meine, man unterschätzt das ja. Frank, ich weiß nicht, wo du wohnst.
Das ist Suling, das ist 50 Kilometer südlich von Bremen.
Ja, okay, genau, aber ich meine, so ein bisschen so, wo man sagen würde, okay, das ist ja so Einflussbereich, dann ja immer von der größeren Stadt auch irgendwie, aber auch immer sehr provinziell. So, das ist bei mir so für NRW-Verhältnisse. Ich komme da aus Lippstadt, aus der Nähe von Paderborn. Und da haben wir zum Beispiel so einen Verein gegründet, wo wir halt auch dann immer so Postpunk und so Bands mit so einem gewissen höheren Anspruch an, ne? Das ist jetzt nicht die Coverband oder so. Dann dahin zu holen. Und das sind auch so super geile Gigs, ne? Und da gibt es dann auch immer so Connections mit alten Freunden, die dann selber in Musik, die in Band spielen. Und genau, ich würde nicht sagen, dass das jetzt so krass ist, wie zum Beispiel bei, ich weiß nicht, ob das bei euch in Bremen auch ein Ding ist, aber zum Beispiel so diese ganze Hardcore-Punk-Szene oder so, die sind krass vernetzt hier, was total schön ist, weil die sich so Konzertreihen aufbauen, wo die dann halt mit drei, vier Bands dann immer zocken und dann die drei, vier Bands aus Kiel rüberholen oder aus Berlin und dann gleichzeitig aber wieder so, ne, diesen Austausch haben, das gibt es bei uns nicht. Aber so, wir haben immer 10 Adressen, wenn wir wissen, wir spielen irgendwo, yo, lass doch mal die und die anfragen, ob die da auch mit Bock drauf haben. Und so in Amsterdam hat sich zum Beispiel dieses Ding mit so einer Band entwickelt aus Holland, aus Den Haag. Lorne, die sind nochmal echt jünger als wir, aber die waren so gut an dem Abend, so, wo wir die da gehört haben. Und wir waren, also ich war komplett begeistert davon. Und irgendwie, ja, hat sich daraus auch so eine Connection entwickelt. Das ist auch total schön zu sehen.
Ja, ich glaube, diese ganze Community ist noch klein und hängt dann auch tatsächlich einfach sehr viel an Individuen, die sich dafür sehr einsetzen. Also ich glaube, man kann das auch mal irgendwie aussprechen. In Amsterdam, das war das Automatic Noise Festival, das ist der Antonio, der das da bucht, der da eine One-Man-Show macht. Also ich glaube, der schmeißt den ganzen Laden da und bucht halt international die Artists dahin und man fühlt sich unglaublich gut aufgehoben. Und zum Beispiel eine Sache, die uns sehr, sehr früh supportet hat, war Muckefuck. Das sind zwei Leute, die da Helm, wie heißt es? Hilf mir, wie heißt die Stadt?
Minden.
Holzminden wohnen.
Ja,
Das
sind bei Höxter.
genau. Die auch seit Jahren ganz tolle Bands aus dem Shoegaze-Bereich von überall, auch international, daher holen in so ein kleines Kaff, kann man glaube ich nicht anders sagen.
Wir
Und
haben
da
auf dem
aufgebaut
Bauernhof
hat.
gespielt.
Genau, da auf dem Bauernhof gespielt irgendwie. Und zum Beispiel eine Sache, die uns sehr, also ab der ersten Sekunde praktisch supportet hat, war zum Beispiel DKFM. Das ist ein Shoegaze-Radiosender in Kalifornien. Wirklich, wir sind irgendwie in die Öffentlichkeit getreten, haben gesagt, hey, wir haben jetzt zwei Songs. Das ist eine Double-EP, Double-Single, August Glass. Und die haben das sofort, ich glaube, nur weil wir den Hashtag Shoegaze benutzt haben, sind die sofort auf uns aufmerksam geworden, haben das bei Bandcamp gekauft und spielen uns bis heute in deren Radiosendung. Ja, ich glaube, so strukturell gibt es das noch nicht so richtig, aber individuell doch sehr viele Menschen, die uns da unterstützt haben. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die darf man nicht unterschätzen, weil du am Anfang gesagt hast, seid ihr noch eine Band, die irgendwie unterm Radar fliegen? Sind wir noch, würde ich sagen. Und wir wissen noch ganz genau, wer uns jetzt gerade supportet und wer uns am Anfang Auftritte ermöglicht hat und immer da war. Und falls wir mal nicht mehr eine Band sind, die unterm Radar fliegen, sondern eine Band, die vielleicht mäßigen oder großen Erfolg hat, werden wir, glaube ich, sowas auch nicht vergessen und merken, wer halt wirklich da irgendwie sein Herzblut reinsteckt und uns halt unterstützt hat, als wir noch nicht die 180.000 Klicks auf YouTube-Videos hatten. So.
Ja, ich finde, dass man hört ja die Begeisterung raus, diese internationale Aufmerksamkeit, das sprecht ihr beide ja viel begeistert davon, weil es halt diese Aufmerksamkeit in Deutschland nicht so gibt. Und
Ja.
wie wichtig euch das ist und nicht nur wichtig, sondern wie viel euch das bedeutet. Deswegen, könnt ihr ruhig erzählen. Also das ist
Ja.
ja auch wichtig. Daran merkt man ja auch, ja, wie euch das vielleicht auch pusht, beziehungsweise, ich benutze mal das Wort glücklich macht.
Ich glaube, davon, dafür, also man, klar macht man, ich glaube, in erster Linie für sich selbst Musik, Oder viele machen in erster Linie für sich selbst Musik, um etwas zu schaffen und irgendwie einen kreativen Output zu haben. Aber ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das irgendwie nicht glücklich macht, wenn Leute mich dafür loben oder mir irgendwie Geschichten, also so auch was du sagtest, irgendwie, dass du bei deinem Nostalgie-Trips da so auch deine Geschichten teilst. Und das ist, glaube ich, das schönste Lob, was man uns geben oder was man mir zumindest gegeben hat, war, dass jemand gesagt hat, hey, ich bin irgendwie in den 90ern aufgewachsen mit den Bands, die wir als unser irgendwie die wir feiern, die unsere Inspiration waren. Und der war so, hey, ich habe die damals live erlebt. Als ich euch gesehen habe, hat mich das zurückversetzt in die 90er. So, und ich glaube, wenn Leute so tolle Komplimente geben, so individuelle Gefühle irgendwie mit uns teilen, das ist, glaube ich, unglaublich toll. Und man macht es ein bisschen auch, vielleicht auch dafür dann.
Wir hatten jetzt auch so einen YouTube-Kommentar, der war komplett krass. Habe ich vor so 2, 3 Tagen. Also wir haben ja irgendwie total viel Traffic so auf der Seite und so mit Kommentaren. Und da hat irgendwer hat jetzt geschrieben bei Lilly Sincere unter diesem Musikvideo irgendwie, also sehr persönliche Story, aber hat irgendwie geschrieben, ey, dieser Song erinnert mich irgendwie an meine kleine Schwester, die Suizid begangen hat. Und das war total krass, weil bei mir im Umfeld gab es das letztes Jahr auch und zu der Zeit waren wir halt im Studio. Und das ist halt so verrückt, wie Menschen dann ticken, ne? Also, dass man dann ja irgendwie so gleiche, es klingt so dumm, aber so gleiche Energien dann irgendwie braucht oder wahrnimmt, so allein über Musik sowas zu verarbeiten, ne? Und das war total krass und, ne, wie Nils schon meinte, es passiert bei Konzerten, aber dann halt auch irgendwie random bei YouTube in der Kommentarspalte. Also, ja, vollkommen verrückt.
Ja, also vielleicht ganz kurz, ich wollte mich jetzt schon mal fürs Interview bedanken. Ich habe es kurz eben gesagt, bevor Lukas drin war. Ich fühle mich unglaublich wohl und ich glaube, wir haben noch nie so offen irgendwie über Dinge reden können, über die wir schon immer reden wollten.
Dankeschön. Ansonsten, das war mir das auch echt viel Freude gemacht, mit euch so ein schöner Fluss war, dass man
Ja.
mit euch sprechen konnte. Auch wenn ich sie nicht gesehen habe, einen schönen Gruß an die anderen drei. Ich
Bis
danke
dann, Frank.
euch. Bis
Danke,
dann.
Frank.
Ciao.
Das war ganz,
Ja.
ganz lieb.
Ja,
Ciao, ciao.
danke. Tschüss. Das war er nun, der Special unter dem Radar-Podcast mit Lukas und Nils von Attic Ocean. Ich hoffe, ihr habt beim Zuhören ganz viel Lust auf die Musik der fünf bekommen. Hört in die Musik und die neue EP Retriever hinein, schaut euch die wunderschönen Videos an und besucht die Band auf ihren Konzerten. Mir bleibt am Ende, mich zu verabschieden und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Podcast vom Plattensprung wieder dabei seid. Tschüss!